in the course of human cultural evolution, various notions are tried out, various ideas are spun, and the notion that the purpose of life is to pass a multiple choice test when you die. And if you answer all the questions right, you get eternal bliss, and otherwise you get a divine boot in the face forever, straight out of 1984. You know, that hasn't worked. It has not been good for even for the religions that believed it. It may have been good for certain institutions, but it has really messed with the religious dimension of those institutions and of the traditions they were attempting to uphold. So I say, let's pitch it.
Yeah.
Been there, done that, use the t-shirt to clean up the mess, we don't have to go back.
Antwort Nummer 350, Verbotrak. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 350. Kompott, den ich am heutigen arschkalten Freitag, dem 7. Dezember 2012, aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 10:51.
Jawohl, Tag, was war's? 342? Habe ich das richtig im Hinterkopf? Ja. Das Intro kommt nebenbei aus der gleichen Druiden-Podcast-Folge wie das letzte Woche. Multiple-Choice-Test, ja, ist auch absurd. Aber ja, vor allem, wenn man es so formuliert. So, was ihr hier aber auf die Ohren bekommt, ist kein Multiple-Choice-Test, sondern wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Technik mit Spuren von Mafia und Space. Und was ihr jetzt genau hören könnt, wenn ihr hier am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1. Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich eine größere Terrorecke mit Verbotrag eingefunden hat, eine Atommeldung, ein paar Meldungen zu Nebengeordneten, Israel-Palästina, die verhalten sich wie Kleinkinder, die Israelis, und mehr. 0 Grad sunnige, yep, chillige, ach, jetzt ist es chilly, vorhin war es cold, greetings, die 0 Grad, die Comfort-Level wie minus 6, es könnten aber auch minus 1 sein, die sich dann windschillig wie minus 7 verhalten. Viel heißer ist nicht sonderlich warm. Nachdem ich das hier allerdings vor ein paar Stunden schon aufgenommen habe, nämlich Dunstkreis Sonnenaufgang, und es da mal eben bummelige minus 10 Grad sich angefühlt hat, ist das hier geradezu heiß. Aber ja, da habe ich eben festgestellt beim Zusammenbauen, ha, die Aufnahme endet zu früh, weil das doof ist. Erzähle ich den ganzen Quatsch einfach nochmal von vorne. Als wir da die Terrorecke hätten. Mit verkraftbar geht's nämlich los. Sachsen-Anhalts Innenterrorist Holger Stahlknecht hält auch ein mögliches Scheitern des von ihm angestrebten NPD-Verbotsverfahrens für verkraftbar. Sollte das Verfassungsgericht die NPD nicht verbieten, sehe er das nicht als Niederlage, sagte der CDU-Politiker dem Portal Zeit Online. Stahlknecht äußerte sich aber überzeugt, belegen zu können, dass sich die rechtsextreme NPD aggressiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung stelle und Gewalt toleriere. Was nur dummerweise nicht ausreicht als Kriterien, um eine Partei verbieten zu lassen. Weil so ein Parteiverbot, das ist so das härteste Mittel, was gegenüber einer politischen Partei überhaupt ausgeübt werden kann. Na, weil, wie war das? Die, ha, stimmt ja, ich habe ja LTE. Die Meinungs-, die Parteien sind ja Elemente der Meinungsbildung. Wir haben übrigens 13.45 Uhr und LTE-Empfang. Ja, haben wir auch. Das kann ich aber ganz schnell wieder beenden. Stimmt ja, wenn ich mit den Aufnahmen durch bin, ist LTE ja immer das Erste, was ich wieder anschalte. Oder zumindest in der Liste der ersten Dinge. Aber ja. So, und also eine Partei verbieten, das ist halt so das Härteste, was man überhaupt tun kann im politischen Leben. Und deswegen sind die Anforderungen eben nicht, ja, ihr müsst zeigen, dass ihr sie irgendwie doof findet, sondern da sind die Anforderungen, ihr müsst zeigen, dass sie doof sind, dass sie richtig gefährliche sind und dass sie nicht nur die Absicht haben, böse Dinge zu tun, sondern dass sie das auch richtig tun. So, ja, und das sind Hürden, die, ja, ich weiß jetzt nicht, wann das letzte Parteiausschluss, Parteiverbotsverfahren vorher versucht wurde, aber ne, das von 2001 bis 2003 beim BFFG anhängige Verfahren ist abschiedig, abschiedig? Also ist jedenfalls nicht durchgekommen, weil, naja, die Bundesverfassungsrichter haben gesagt, tja, also nach den Unterlagen, die ihr uns hier hingelegt habt, können wir überhaupt nicht erkennen, welche von den Aussagen von Leuten gekommen sind, die dafür bezahlt wurden, genau diese Aussage zu Protokoll zu geben. Von daher klarer Fall von nö. Na, und wenn der Stahlknecht sich da jetzt hinstellt und sagt, ja, aber er kann ganz doll, er ist ganz doll sicher, dass die ganz doll böse sind, dann reicht das als Kriterien eben nicht. Aggressiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung stellen und Gewalt tolerieren reicht nicht. Meins davon abgesehen, dass man das dann ja auch über eine gewisse christlich zensierende Union formulieren könnte. Aber Gewalt tolerieren, klar, Prügel wollen. Aggressiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Wie viele Verfahren vom BVFG haben Gesetze, die eine christlich zensierende Union schon gemacht hat, verloren? Ist die Anzahl noch zweistellig oder ist sie schon dreistellig? Na? In der kommenden Woche soll über die Einleitung eines Verbotsverfahrens gegen die NPD entschieden werden. Ist eine Meldung von Freitag gewesen. Auch am Freitag habe ich bei Trollfe gefunden die Manning-Aussage. Bradley Manning hat sich dann nämlich vor Gericht, also vor diesem Militär-Tribunal-Dingsbums, nicht ein richtiges Gericht, begeben und ausgesagt. Und zwar hatte er dann die Gelegenheit auch für eine Beschreibung seiner Haftbedingungen nutzen können. Und das war alles andere als erfreulich. Einige Details waren ja schon in die Öffentlichkeit gelangt. Und zwar hat er sein Verteidiger eine lebensgroße Repräsentation auf den Gerichtsboden gemalt von dem 6 Fuß bei mal 8 Fuß großen Zellengebilde, in dem Manning gefangen gehalten wurde in Quantico in Virginia, nachdem er nach USA überstellt worden war. 6 Fuß, schreibt Teufe, sind ca. 1,80, 8 Fuß sind ca. 2,40. Das ist also gerade mal irgendwie, ich glaube, ich habe eine Abstellkammer, die ist größer. Ja, also es ist wenig. Aber bevor er in Quantico war, saß er in Kuwait in einer Zelle. The soldier said he thought he would die in Kuwait. I remember thinking I'm going to die. I thought I was going to die in a cage. Ja, und der ist, um es mal einfach auszudrücken, so hart durchgefoltert worden. Die haben dem wirklich jede Form von psychischer Kriegsführung angedeihen lassen, die man einem Menschen angedeihen lassen kann. Was, wenn es ein Nicht-US-Mensch wäre und das würde dem angetan? Oder nein, wenn es ein US-Bürger wäre und irgendwer anders würde dem das antun, dann wäre aber das Geschrei laut. Hier ist es ein US-Bürger und es wird ihm von US-Bürgern angetan und dann ist das ja, er hat ja mit dem Feind, nämlich der Öffentlichkeit, kooperiert. Das geht ja nicht. Da könnte ja jeder kommen, ne? So ungefähr. Und dann gibt es da noch ein schmackhaftes Detail. Sein Flug machte nämlich eine Zwischenlandung in Deutschland. Ob unsere Regierung davon wusste, das wäre eine tolle Gelegenheit für eine Intervention gewesen. No. Aber hey, alles auch vom letzten Freitag. Auch vom letzten Freitag kommt dann noch die Handheiligung. Der frühere Präsident des Bundesnachrichtengeheimdienstes, Hanning, hatte nämlich die Arbeit der deutschen Sicherheitsbehörden verteidigt. Warum will ich hier so selten aufnehmen? Weil hier Laberkinder sind. Ja, jetzt sind sie vor mir. Bewegen sich allerdings tendenziell so lahmarschig, dass ich, wenn ich irgendwie gehe, sie sofort wieder eingeholt habe. Aber hey, sind ja nur meine Finger, denen jetzt gerade kalt ist. Der Hanning hat jedenfalls die Arbeit der deutschen Sicherheitsbehörden verteidigt. Ungeachtet der Versäumnisse im Fall der rechtsextremen Terrorzelle NSU sei eine pauschale Verurteilung nicht gerechtfertigt, sagte Hanning vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags. Die Sicherheitsarchitektur habe sich grundsätzlich bewährt. Bis auf die kleine, aber feine, fast zu ignorierende Tatsache, dass in der Sicherheitsarchitektur es passiert ist, ohne dass hinterher irgendwer sagen konnte, ja, also da ist ein Bruch mit der Sicherheitsarchitektur gewesen, da hat sich jemand nicht an die Regeln gehalten. Da konnte es halt passieren, dass mal eben 10 Personen ermordet wurden mit derselben Waffe und kein Schwanz auf die Idee gekommen ist, dass das vielleicht irgendwie, nachdem das immer mit derselben Waffe gewesen ist, vielleicht dieselben Täter gewesen sein könnten. Und dass irgendwie eine Türkenmafia, die auch Griechen umbringt, schon irgendwie ein bisschen komisch ist. Und dass eine Türkenmafia die Griechen umbringt und dann auch eine Polizistin. Ah, nein, eine Polizistin, das geht ja gar nicht. Wobei, da weiß ich nicht, ob es mit genau derselben Waffe war. Aber, ne? Also ganz davon abgesehen, die Sicherheitsarchitektur war so großartig. Und was ist dann mit dem mindestens einen Fall muss es da ja gegeben haben, wo irgendwelche Zugriffstruppen bereitstanden und kurz vor einem Eingriff waren. Zugriff heißen die Entdecker, glaube ich. Also die waren jedenfalls da und die hätten die Nazis festnehmen wollen. Haben dann aber ein Nein, das machen wir doch nicht bekommen. Wo ich auch immer noch keine gute Begründung, überhaupt keine Begründung genau genommen, gelesen oder gehört habe, mit der das denn begründet wurde. Weil festgenommen wurden die Nazis nicht. Die ganze tolle Sicherheitsarchitektur hat überhaupt nichts geholfen. Na, und was sie nicht alles für Aufwand betrieben haben, um das Phantom von Heilbronn da, die Verpackerin von den Probenstäbchen zu fangen. Na, hat alles nichts geholfen, aber hey. Probleme seien da entstanden, wo die Kommunikation zwischen den verschiedenen Stellen nicht funktioniert habe. Daran sei zu arbeiten, betonte Hanning. Also ich meine, mir fallen so spontan noch mehr Dinge ein, die da schiefgegangen sind. Aber ja, auch daran ist natürlich zu arbeiten. Ja. Das macht ja komische Geräusche. Egal. Am Samstag gab es dann die Opfheim-Klage, weil nach der Anklageerhebung im NSU-Terrorkomplex beklagen Opferanwälte Intransparenz in dem Verfahren. Aus unersichtlichen Gründen seien große Teile der Anklage als vertraulich eingestuft, sagte Rechtsanwalt Mehmet Daimagüler der dpa. Ähnlich äußerte sich Opferanwalt Detlef Kologe, der einen Beschwerdefax an die Bundesanwaltschaft und das Oberlandesgericht in München sandte. Die beiden vertreten jedenfalls die Angehörigen von drei türkischen Männern, die von der Terrorzelle NSU ermordet worden sein sollen. Und nur nochmal zur Erinnerung, die Angehörigen von Opfern sind in den Verfahren gerne beschuldigt worden, dass sie irgendeine Form von Kontakt zu irgendeiner Form von Mafia hätten. Weil das war ja die Mafia und also wenn der Mann da umgebracht wurde, dann wird ja wohl auch der Rest der Familie mit der Mafia Kontakt gehabt haben. Es kann ja nicht sein, dass das Nazis waren. Na, plus die nächste spannende Frage, die sich mir so verfahrenstechnisch stellt, ob denn wenigstens die Anwälte der Angeklagten dann vollständige Unterlagen bekommen oder ob auch die nur die geschwärzten Akten bekommen haben, weil das könnte dann zu interessanten Nebenwirkungen führen. Na, in dem Verfahren hat gefälligst der Rechtsstaat bis auf den letzten Punkt und das letzte Komma befolgt zu werden, damit die eben keinen Ansatz haben, sich da juristisch noch wieder rauswinden zu können. Na, aber ist wie gesagt von Samstag. Von Sonntag gab es dann die VTEI. Bund und Länder sind sich einig. Sind sich einig über die geplante zentrale V-Leute-Datei. Bundesinnenterrorist Friedrich sagte in Berlin, er begrüße es, dass die Länder das Register mittragen wollten und es damit kommen werde. Mit der Datei soll die Zusammenarbeit zwischen den Verfassungsgeheimdienstbehörden verbessert werden. Der CSU-Politiker fügte hinzu, in welchem Umfang Informationen weitergegeben werden sollten, sei noch nicht abschließend geklärt. Dies sei Thema der Innenterroristenkonferenz am Mittwoch in Rostock. Nach einem Bericht des Magazins Focus wehren sich die Länder dagegen, sämtliche Informationen über ihre Spitzel bis auf deren Klarnamen weiterzugeben. Und ausgerechnet die Klarnamen stehen da nicht drin, was dann zu putzigen Fällen führen können, wenn dann der IM Ulf und der IM Alfred zufällig dieselbe physische Person sind, aber nachdem ja in den Akten die Namen Ulf und Alfred drinne stehen, keiner auf die Idee kommt, dass es sich dabei um eine und dieselbe Person handeln könnte. Nur, aber, IM nennen wir sie natürlich nicht. No. Der Begriff ist ja verbrannt. So, am Montag gab es dann die NP-Stimmung. Der Vorsitzende der Innenterroristenkonferenz, Lorenz Caffier, rechnet mit breiter Zustimmung, 13.55 Uhr, für einen neuen NPD-Verbotsantrag. Er sei sehr zuversichtlich, dass die Innenminister und Senatoren der Länder in dieser Woche zu einer gemeinsamen Position kommen und den Ministerpräsidenten einen NPD-Verbotsantrag empfehlen würden, sagte der Innenvollidiot von Mecklenburg-Vorpommern der Passauer Neuen Presse. Niemand zweifle noch daran, dass die NPD verfassungsfeindlich sei. Genauso wie ich noch niemanden gesehen habe, der ernsthaft bezweifeln konnte, dass die christlich zensierende Union die Verfassung auch schon mal häufiger gebrochen hat. Aber ja, das reicht noch nicht. Ihre Materialsammlung reiche aus, seiner Sicht aus, um die aggressiv-kämpferische Haltung der NPD zu belegen. Nochmal, das reicht nicht. Parteien verbieten ist das Schlimmste, was man in einer Demokratie tun kann. Das ist nämlich quasi ganz dicht an einem Meinungsverbot. Und das muss verdammt gut begründet werden. Mal ganz davon abgesehen, dass ja wohl keiner, der bei Verstand ist, also das betrifft jetzt natürlich nicht die Innenterroristen, weil bei denen ist ja das mit dem Verstand schon nur optional, aber keiner, der bei Verstand ist, jemals auf die Idee käme, dass nach einem Verbot einer Partei deren Gesinnung weg ist. Die Nazis bleiben natürlich Nazis und werden nicht zu Türken Freunden. Ja, und Türken ist ja als Platzhalter eingesetzt. Na, also, ja. Na, also das reicht halt nicht, was sie da haben. Aber hey, da gab es einen Tü-Nazi, habe ich bei Trollfe gefunden. Das wird euch jetzt sicher genauso überraschen wie mich. Einer der aktivsten Spitzenfunktionäre der NPD in Thüringen ist V-Mann des Verfassungsschutzes gewesen. Genau genommen würde es mich überraschen, wenn es in der NPD Figuren gab, die nicht von Geheimdiensten ferngesteuert wurden. Na, die Geheimdienste, die ja selber durchseucht mit Nazis waren bei ihrer Gründung. Genau genommen möge man mir Bereiche zeigen, wo die Nazis nicht durchgeseucht sind. Dann können wir mal drüber nachdenken, ob man da irgendwas draus hätte bauen können und nicht hat. Überraschung. So, dann gab's am Mittwochnachmittag den Verbotrag. Die Landesinnenminister haben sich in Warnemünde bei Rostock über ein neues Verfahren zum Verbot der NPD beraten. Wie mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Verhandlungskreise melden, haben sich die Ressortchefs auf eine Empfehlung für einen Verbotsantrag vor dem Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. Darüber müssten nun die Ministerpräsidenten befinden. Der Bund steht dem Vorhaben kritisch gegenüber. Kanzlerin Merkel hatte zuletzt vor erheblichen Risiken gewarnt. Ein erster Versuch, die rechtsradikale Partei zu verbieten, war 2003 in Karlsruhe gescheitert. Übrigens wies auch noch Rechtsanwalt Stadler darauf hin, das Verbotsverfahren 2001 gestartet und 2003 dann eben erfolglos. Das ist auch genau wie dieses in auffälliger Nähe zu einer Bundestagswahl gewesen, was natürlich alles Zufälle sind. Na, es geht da nicht irgendwie darum, dass die Nazis dann die christlich zensierende Union wählen oder so. Nein. Ach, wo denke ich denn hin? Und wenn sich dann Friedrich hinstellt und im Kern Ausländer raus pöbelt, dann hat das auch überhaupt nichts zu sagen. Ne? Gott, sind die lauter. Das sind bloß drei Pfeifen. So, dann gab es auch den MP-Verbottrag, weil logischerweise am Donnerstag die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer einem neuen NPD-Verbotsantrag zugestimmt haben. Wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten, votierten sie bei einem Treffen in Berlin einstimmig für eine entsprechende Empfehlung der Innenministerkonferenz. Diese wollen sie nun an den Bundesrat weiterleiten. Und nachdem die Ministerpräsidenten im Kern der Bundesrat sind, wird völlig überraschend im Bundesrat das Ding natürlich abgenickt werden. Aber ja, rein formal hat der Bundesrat und nicht die Innenterroristen entschieden. Auch wenn man die Entscheidung, wenn man sie dann aus der Nähe anguckt, feststellen kann, dass sie eigentlich von den Innenterroristen kam und alle anderen nur noch mal aufgenickt haben. Aber am Nachmittag kommen die Länderchefs mit Bundeskanzlerin Merkel zusammen. In der Regierung gibt es weiter Vorbehalte gegen den Verbotsantrag. Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger sagte, die Risiken seien seit dem Scheitern des letzten Anlaufs nicht geringer geworden. Auch Innenterrorist Friedrich bekräftigte seine Skepsis. Oder anders ausgedrückt, das sieht jetzt irgendwie danach aus, sie distanzieren sich, die Regierung distanziert sich, während die Länder jetzt dann die Schuld kriegen. Naja, womit dann auch klar ist, wie das Ding gespinnt wird, wenn das Verfahren dann hochoffiziell gescheitert sein wird. Die Länder waren schuld. So, dann gab es auch nochmal die Regunfest-Meldung, weil auch nach dem einstimmigen Votum der Bundesländer für ein erneutes NPD-Verbotsverfahren will sich die Bundesregierung noch nicht festlegen. Die Meinungsbildung sei noch nicht abgeschlossen, sagte Bundeskanzlerin Merkel nach Beratungen mit den Regierungschefs der 16 Bundesländer in Berlin. Es gebe zwar eine eindrucksvolle Faktensammlung gegen die rechtsextreme Partei, aber auch Risiken. Die Kanzlerin kündigte eine Entscheidung des Kabinetts bis Ende März an. Zunächst werde man den Fraktionen des Bundestages die gut 1000 Seiten starke Materialsammlung zur NPD zukommen lassen, die dem Beschluss der Länder zugrunde liegt. Der Bundesrat soll bereits am kommenden Freitag, also heute quasi, darüber beraten, ob er beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einen Verbotsantrag stellt. Berechtigt dazu sind alle drei Verfassungsorgane, also Bundesrat, Bundestag und Bundesregierung. Witz an der ganzen Geschichte ist, beim letzten Verfahren 2001 haben ja alle drei Gremien brav zusammen den Antrag jeweils gestellt. Oder anders ausgedrückt, es gab eigentlich drei Anträge, die aber, ich weiß nicht, ob sie wortgleich waren, aber im Kern halt identisch. Und jetzt sieht es halt heftig danach aus, dass also die Regierung die Hände in den Schoß legt, der Bundestag, wird man abwarten müssen, aber nachdem die Regierung da ja die Mehrheit aufstellt, vermutlich auch nicht unbedingt mit gigantischer Mehrheit, und dann nur der Bundesrat den Antrag stellen wird. Wie gesagt, ich sehe da schon, wie der Spin dann hinterher aussieht. Die Länder waren schuld. Ist ein bisschen zu offensichtlich, aber hey, versucht es. So. Und dann gab es hier noch Lamm gegen, weil auch Lammert hat sich gegen einen eigenen NPD-Verbotsantrag des Parlaments ausgesprochen. Man sollte es besser bleiben lassen, sagte der CDU-Politiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Lammert äußerte Zweifel, ob die von den Innenterroristen der Länder zusammengestellte Materialsammlung für ein Verbot der NPD ausreicht. Das von den Bundesländern angestrebte Verbotsverfahren sei nicht durchdacht, sondern lediglich ein Reflex auf die Mordanschläge der rechtsextremen NSU. Für einen Reflex kommt er aber dann doch arg spät. Also ein Reflex, der mehr als ein Jahr braucht, bis er passiert. Zwischen Reiz und Reaktion. Da könnte man vielleicht nochmal beim Neurologen auflaufen. Da ist irgendwas grundsätzlich nicht in Ordnung. Aber ja, na, mal ganz davon abgesehen, die NPD hat ja auch schon großmäulig angekündigt, dass sollte das BFFG tatsächlich ein Verbot aussprechen, man ja dann auch noch beabsichtige, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte aufzulaufen, um das Ganze dann da auch nochmal überprüfen zu lassen. Was ja, ne, wir spielen hier schließlich Rechtsstaat, ist deren Recht. Von daher, wenn das Verfahren nicht völlig wasserdicht ist, sollten sie es besser sein lassen. Aber gut, die Länder haben sich jetzt drauf festgelegt und so da jetzt wieder zurückrudern wird schwer. So. Genau, das dazu. Dann gab es die Atommeldung, die ich ja letzte Woche auch schon als Eilmeldung dabei hatte, nämlich den Gorstopp. Die Bundesregierung setzt die Erkundung für den niedersächsischen Salzstock Gorleben als mögliches Atommüllendlager aus. Umweltminister Altmaier erklärte in Berlin bis nach der Bundestagswahl im September 2013, Sternchen, im Moment ist völlig unsicher, ob im September 2013 irgendetwas, was aussieht wie eine Bundestagswahl, stattfinden kann, weil wir haben kein gültiges Bundeswahlgesetz. Mit freundlichem Grund an Herrn Bröhrig. Klammer zu, werde die Suche eingestellt. Zugleich zeigte er sich zuversichtlich, dass es bald eine Einigung zwischen Bund und Ländern für ein neues Endlagersuchgesetz geben werde. Im November vergangenen Jahres hatten sich beide Seiten auf einen Neustart bei der Endlagersuche verständigt. Strittig ist dabei, ob Gorleben Teil der Standortsuche sein soll. Gestern hatte der niedersächsische Ministerpräsident McAllister erklärt, der Salzstock Gorleben sei als Endlager ungeeignet, wo ich ihm ausnahmsweise mal recht geben muss. Aber das mit dem, jetzt stellen wir die Erkundung ein, da habe ich halt, hatte ich ja letzte Woche, glaube ich, auch schon erwähnt. Also soweit ich das auf dem Zettel habe, stand doch sowieso irgendwie an, dass nicht mehr so unheimlich lange erkundet werden sollte. Ich meine irgendwie bis Ende des Jahres. So, Ende dieses Jahres ist jetzt allerdings in nicht gar so ferner Zukunft. Na, von daher weiß ich nicht, ob da überhaupt ernsthaft irgendwas groß noch hätte erkundet werden sollen. Und von daher, dann stellen sie es halt ein. Ja, aber der Standort ist ungeeignet, ja. Ach, von daher macht es ja auch nur sehr begrenzt Sinn, den in irgendwelchen Listen aufzuhalten. Also ich meine, ja, man kann ihn in der Liste formal drinnen stehen haben. Und dann kommt das erste harte Kriterium vorbei und patsch, fehlgeschlagen und raus aus der Liste. So, auch vom letzten Freitag kommt dann noch die Mollat-Rollung, weil die bayerische Justizministerin Merknix den Fall Mollat neu aufrollen lassen will. Die CSU-Politikerin veranlasste bei der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg, der sie schließlich weisungsbefugt ist, dass ein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens gestellt wird. Anlass seien neue Hinweise auf mögliche Ungereimtheiten in dem Fall. Witz an der ganzen Geschichte ist, da ist vorgestern, also irgendwie jetzt in den letzten Tagen, ist mir ein Bericht über den Weg gehuscht, dass im Jahre 2011, was ja noch nicht so unheimlich lange her ist, das letzte Mal eine Staatsanwaltschaft sich die Geschichte angeguckt hat und eigentlich überprüfen hätte sollen. Wenn sie dabei nicht überprüft haben, wäre das kein gutes Zeichen für die Arbeit dieser Staatsanwaltschaft. Aber hey. Ja, und also ich meine, neue Hinweise, ja, zum Beispiel so ein Revisionsbericht der Bank, der er vorgeworfen hat, dass es da Schwarzgeld-Aktionen gegeben haben soll, wo sich hinterher ganz viele Leute hingestellt haben und gesagt haben, na, das hat er sich aber zusammen fantasiert. Und solange er diese Fantasie nicht sein lässt, ist er weiter psychisch schwer gestört und eine Gefahr für was weiß ich wen. So, stellt sich raus, naja, der Revisionsbericht sagt im Wesentlichen, ja, der Mann hat recht. Das ist dann der Punkt, wo das mit dem, der spinnt aber nur, der kann ja nur spinnen, dann aufhört lustig zu sein. Na, von daher, ja, schauen wir mal. So, dann gab es die Geschichte mit dem HIV-Zwangstest in Sachsen-Anhalt, wobei ich da irgendwie verschiedene Interpretationen des Polizeigesetzes gelesen habe, nämlich so zwischen, naja, also die Polizei kann, wenn irgendwie ein Polizist gebissen wird, brauchst du nicht erst noch irgendwie eine lange Genehmigung einholen, bis jemand auf irgendwelche fiesen, ansteckenden Krankheiten überprüft werden darf. Und auf der anderen Seite klang das wie, naja, also wenn dem Polizisten quasi das Gesicht von irgendwem nicht gefällt, dann wird er halt mal zwangsgetestet auf alles Mögliche. So, was davon dann stimmt und wie es dann im Gesetz am Ende genau drin steht, habe ich nicht mal den Hauch einer Ahnung. Und da ist mir die Basis zu dünn, um darauf zu spekulieren, was da rauskommen wird. Aber bei Überwachungsmethoden tippe ich mal auf, ich halte es nicht für völlig an den Haaren herbeigezogen, dass wenn der Polizist gerade mal Bock drauf hat, der dann halt Volluntersuchungen verteilen darf. So, dann gibt es Neues von den Nebengeordneten. Da gab es erstmal den Krampfschlag. Die saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer hat sich für ein Honorarverbot, die Radionachrichten können das mit dem schreiben, aber auch nicht, für ein Honorarverbot für Abgeordnete ausgesprochen. Die CDU-Politikerin sagte der Zeitung Die Welt, das Reden über Politik, das Kommunizieren und Erklären von politischen Entscheidungen mache einen wesentlichen Teil des Mandates aus. Dem designierten SPD-Nichtkanzler Steinbrück warf sie vor, er habe sich daher für seine Abgeordnetentätigkeit Doppelte bezahlen lassen. Sie nannte die Argumentation der SPD über Nebenverdienste heuchlerisch. Ist ja richtig, aber wenn wir dann schon ein Honorarverbot haben, dann müsste man auch mal noch sehr viel intensiver drüber nachdenken, inwiefern es denn eigentlich passt, dass ein Rechtsanwalt und Abgeordneter, während er also gleichzeitig Gesetze baut, Leute die positiven und negativen Seiten dieser Gesetze zukommen lässt und die berät. Das funktioniert ja auch nur sehr begrenzt. Na, von daher, die Leute sollen da nicht irgendwo sich hinstellen und lange faseln und dafür noch dicke Geld abziehen können. Ja, okay, sehe ich als Argument ein, aber da müsste man da auch noch mal viel weiter denken, inklusive so Geschichten wie kann es eigentlich sein, dass jemand nach seiner Abgeordnetentätigkeit dann genau die Leute berät, die vorher regelmäßig bei ihm irgendwelche Wünsche abgelassen haben. Na, oder anders ausgedrückt, wird er nicht dann genau dafür bezahlt, dass er denen schon vorher was Gutes getan hat? Nein, natürlich nicht. Ja, beziehungsweise hier im Fall Steinbrück ist er halt, ich wiederhole mich einfach mal, er ist im Zweifelsfall nicht für die Dinge bezahlt worden, die er gesagt hat, sondern für Dinge, die er getan hat. Ja, aber, ja. Schwupp. So, am Mittwoch gab es dann die Steinbrab-Sage, weil der Steinbrück hätte eigentlich noch Reden halten wollen. Ja, er wäre dann bereit gewesen, das Honorar zu spenden, aber der designierte SPD-Nichtkanzler Per Steinbrück hat einen für morgen geplanten Vortrag bei der Schweizer Privatbank Sarasin, der Name da klingelt was, ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt irgendwie einen Vollidioten-Nazi in meinem Gehirn als Begriff rumliegen habe, aber hey, in Frankfurt-Main kurzfristig abgesagt. Der Grund dafür sind nach Angaben seines Sprechers staatsanwaltliche Ermittlungen gegen das Institut. Steinbrück hatte bei der Offenlegung seiner Vertragstätigkeiten Ende Oktober angekündigt, er werde seine eingegangenen Redeverträge noch erfüllen. Und hat da was von empfindlichen Vertragsstrafen gefaselt. Wobei er mit empfindlichen Vertragsstrafen, da grinse ich mal breit und gucke auf die Zahl, die er selbst zugegeben hat, was er an Einnahmen erzielt hat. Also daraus sollten sich ein paar empfindliche Vertragsstrafen bezahlen lassen. Und wenn es nicht geht, der arme, arme, arme Herr Steinbrück, der hat ja auch noch Abgeordnetendiäten, von denen man ja auch durchaus nicht ganz schlecht leben kann. Und wenn ihm das alles nicht ausreicht, dann wird er einen Kredit aufnehmen müssen. Na, wie hieß er doch gleich da, der Wulff finanziell, vielleicht hat er ja gerade noch ein bisschen zu viel Geld über und möchte einen günstigen Kredit anbieten. So, dann gab es auch noch den Stein ist da. Unter Steinbrück schrieben Banken selbst das Steuergesetz. Schrub Zeit. Und ich habe es gefunden bei Nachdenkseiten. Für eine Gesetzesänderung haben Mitarbeiter des Finanzministeriums Schriften des Verbandes Deutscher Banken übernommen. Chef des Ministeriums war damals Per Steinbrück. Die Beamten des Bundesfinanzministeriums haben 2006 von Lobbyisten des Bankgewerbes die Hand führen lassen. Die damalige Begründung zur Änderung eines Steuergesetzes ist zu großen Teilen identisch mit dem Schreiben des Bundesverbandes Deutscher Banken aus dem Jahr 2002. Nach Recherchen der Zeit übernahmen die Beamten über lange Passagen wortwörtlich die Formulierung der Verbandsexperten. Bla bla blub. Man könnte sich jetzt... Also man kann sich sicherlich darüber echauffieren, klar. Auf der anderen Seite, es ist nur die Begründung eines Gesetzes. Und wer behauptet, dass das irgendwas Besonderes ist, hat noch nicht realisiert, dass genau dasselbe immer noch passiert. Na, da gab es doch von Guttenplack irgendeinen Gesetzentwurf, der auch noch auf dem Briefpapier der Anwaltskanzlei, die den nämlich für ihn geschrieben hat, verteilt wurde. Wo man dann ja aller spätestens irgendwie mal die Frage in den Raum stellen kann, inwiefern das denn eigentlich mit rechten Dingen zugeht. Hintnein. Aber hey, also ja, kann man sich jetzt irgendwie über den Steinbrück echauffieren. Man kann aber auch genauso gut sich einfach mal über die gesamte politische Kaste echauffieren. Das ist ein bisschen treffender. Na, also. Und dann haben wir ja auch so Situationen wie im Bundesumweltministerium wird für Reaktorsicherheit ein Fritze angestellt, der vorher bei einem AKW-Betreiber gearbeitet hat. Ja, inwiefern wird der wohl unabhängig sein? Inwiefern wird der sich wohl darum bemühen, dass auch sein ehemaliger Arbeitgeber hart rangenommen wird, wenn es drauf ankommt? Na, also, ja. So, Israel, Palästina, die kleinen Kinder. Da gab es erstmal die Is-Reaktion. Habe ich am Samstag bei Trollfer geklaut. Israels Reaktion auf die UNO-Anerkennung von Palästina. Naja, Israel hat am Freitag Pläne veröffentlicht, dass sie 3000 zusätzliche Siedlerheime in Ost-Jerusalem und der Westbank errichten lassen wollen. Zu gut Deutsch, in Gebieten, die sie bisher in ihrer Großzügigkeit den Palästinensern noch zugestehen. Da wollen sie halt zusätzliche Siedlungen bauen. Weil ja, die Palästinenser, die haben es ja gewagt, die UN-Vollversammlung um eine Mitgliedschaft als Beobachterstaat zu bitten. Und die böse UN-Vollversammlung hat es gewagt, diesem Wunsch tatsächlich mit einer gigantischen Mehrheit zuzustimmen. Ja. Und schreibt Trollfe dazu, wie ein schlecht erzogenes Kleinkind. Trotz statt Ratio. Ja, ach. So, dann gab es auch noch den Druck, weil Israel will nach der Anerkennung Palästinas als Beobachterstaat durch die Vereinten Nationen Steuergelder der Autonomiebehörde einbehalten. Nach Angaben von Finanzminister Steinitz handelt es sich um Mithilfe von umgerechnet rund 100 Millionen Euro. Damit sollten Schulden der Palästinenserbehörde bezahlt werden. Vertreter der Palästinenser hatten vor einem finanziellen Zusammenbruch der Autonomiebehörde gewarnt, sollte Israel den wirtschaftlichen Druck erhöhen. Oder anders ausgedrückt, die sind halt auch richtig ganz doll böse stinkig. Und am liebsten würden sie vermutlich gegen die bösen UNO-Staaten vorgehen wollen und denen irgendwie eine reinwürgen. So, das geht nur ganz schlecht, weil erstens sind das mehr und zweitens ist Israel ohnehin nicht mächtig genug, um jedem einzelnen von den 140 Staaten eine reinzuhauen. Ja, also, ja. Ich würde auf diesem eisigen Weg ja nicht fahren wollen. Das muss ich auch nicht. Ich habe den Smarty schließlich hier extra eingemottet. Der hat sogar noch Blätter unter sich liegen. Ja, und dann gibst du einmal Gas oder bremst du einmal und dann hast du keine Bodenhaftung mehr. Hier wird nämlich bis, ich schätze mal, wann auch immer der Winter aufhört zu existieren, die Straße nicht befahrbar sein. Aber ja. Na, also die Israelis, die machen jetzt halt ein auf trotziges Kleinkind, brüllen ganz laut rum, noch lauter können sie nicht, weil es kann doch nicht sein, dass... Na klar kann es sein. Ja, und hier irgendwie Bullying betreiben gegenüber den Palästinensern finde ich nur begrenzt lustig. Genau genommen nämlich gar nicht. So, und dann gab es natürlich auch noch Merkel-Laber. Ne? Frau Merkel fühlte sich dann bemüßigt, sich da auch mal zu äußern. Kanzlerin Agenda Merkel hat Israels Pläne zum Bau von mehr als 3000 neuen Wohneinheiten in den Palästinensergebieten in ungewöhnlich scharfer Form kritisiert. Oh, was mag da wohl Schlimmes kommen? Die Bundesregierung sei über diese neuen Siedlungspläne, Vorsicht, jetzt kommt's, gut festhalten, äußerst besorgt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Oh, das war jetzt hart. Das war jetzt aber richtig hart. Israel untergrabe damit das Vertrauen in seine Verhandlungsbereitschaft. Was für eine Verhandlungsbereitschaft? Soweit ich weiß, haben schon ewig keine Verhandlungen mehr stattgefunden zwischen Israel und Palästina, um sowas wie eine Zwei-Staaten-Lösung hinzubekommen. Na, oder ein bisschen anders ausgedrückt, wenn wir denn hier irgendwo Druck ausüben wollten, dann könnte man ja mal hingehen und könnte auf den Staat Israel Druck ausüben, dass sie das Existenzrecht eines Staates Palästina anzuerkennen haben, sonst gibt es irgendwelche bösen Konsequenzen. Na, das wird natürlich nicht passieren und Deutschland wird schon gar nicht der erste Staat sein, der sowas fordert, weil dann kommen ja wieder die Israelis raus und zücken ihre... Das ist aber jetzt... antisemitisch, genau. Karte, na, bei der UN können sie es zwar auch versuchen, aber da ist der Witz dann halt besonders lustig. So, ja, die sind ja alle antisemitisch. Nein, sind sie nicht. Beziehungsweise, beweis doch mal. Und ja, aber die sind nicht dafür, dass wir uns noch weiter ausdehnen dürfen. Reicht als Begründung dummerweise nicht. No. Außerdem werde der Raum für einen Palästinenserstaat, den auch Deutschland wolle, immer kleiner. Merkel appellierte über ihren Sprecher ausdrücklich an Israel, von der Ausschreibung für den Bau abzusehen. Oh, das war ein schwer geharnischter Brief. Hallo? Noch kleiner hat's das nicht, ne? Klunk, klunk, was macht die eigentlich? Klunk, klunk. Beziehungsweise kleng, kleng, aber ja. dann gab es das US auch, weil die internationale Kritik an Israels Plänen, eine weitere Siedlung im besetzten Westjordanland zu bauen, wächst. Die USA kritisierten die Ankündigung aus Jerusalem als kontraproduktiv für den Friedensprozess. Nachdem es keinen Friedensprozess gibt, fällt das gar nicht auf, aber ja. Ein Sprecher von US-Präsident Obama sagte in Washington, das Siedlungsprojekt erschwere die Wiederaufnahme direkter Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern. Eben, Wiederaufnahme. Es gibt da nämlich keine Verhandlungen. Na, das war ja so irgendwie das Erste, was da irgendwer geblökt hatte, so von wegen, ja, aber damit sind jetzt die Verhandlungen ja unmöglich. Ja, und? Es gibt keine Verhandlungen, von daher... Na? Existenzrecht eines Staates Palästina oder wie immer man ihn nennen mag, wäre mal so eine Anforderung, die könnte man einfach mal in den Raum reinstellen. Und erst, wenn man sich sowohl auf ein Existenzrecht für einen Staat Israel als auch ein Existenzrecht eines Staates, nennen wir ihn Palästina, geeinigt hat, dann kann man mal anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, wie das denn zusammen gehen kann. No. Zuvor hatten bereits mehrere europäische Länder, darunter Deutschland, die israelische Regierung scharf kritisiert. Das Büro von Israels Ministerpräsident Netanyahu teilte mit, es werde keine Änderung von getroffenen Entscheidungen geben, basta! In der vergangenen Woche hatte die Regierung den Bau von 3000 Wohnungen im Westjordanland angekündigt. Der Schritt wurde von Beobachtern als Reaktion auf die Entscheidung der UNO gewertet, den Palästinensern den Status eines Beobachterstaates in den Vereinten Nationen zu gewähren. Was werden die Israelis wohl machen, wenn die Palästinenser tatsächlich mal was Ernsthaftes bekommen? Gleich jeden einzelnen Palästinenser persönlich umbringen? Na, weil, also das geht mal so nicht. Aber ist von Dienstag. Auch am Dienstag gab es dann nämlich eine lustige Reaktion auf das Kleinkindverhalten von Israel. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat Israel nämlich aufgefordert, sein Atomprogramm offenzulegen und UNO-Inspektoren Zugang zu gewähren. Israel solle ohne weitere Verzögerungen dem Atomwaffensperrvertrag beitreten, hieß es in einer Resolution, die mit 174 gegen 6 Stimmen bei 6 Enthaltungen angenommen wurde. So, wir wissen doch alle, dass ihr Atombomben habt. Ihr habt keinen einzigen der entsprechenden Verträge unterschrieben. Selbst der Iran, so böse er sein mag, hat den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben. Und erlaubt, zugegeben, nicht so, wie sie es gerne hätten, aber immer wieder mal IAEA-Inspektoren den Zutritt. So, liebe Israelis, jetzt Hose runter. Wir wollen sehen. Na? So, die Reaktion darauf wird dann vermutlich sein, dass Israel 3 bis 5 Atombomben auf Palästina schmeißt. Bis dann irgendwer dem Netanyahu erklärt, dass das eine total dämliche Idee wäre, weil der Fallout auch und besonders Israel treffen würde. Dann lässt das vielleicht doch wieder sein. Na, das ist jetzt mal so eine Reaktion, da gucken wir mal, was jetzt dann kommt. Das verspricht jedenfalls nicht langweilig zu werden. Gleichzeitig wurde Israel aufgerufen, eine Atomkonferenz zu unterstützen, bei der es um einen atomwaffenfreien Nahen Osten gehen sollte. An der Konferenz Mitte Dezember in Helsinki wollen alle arabischen Staaten und der Iran teilnehmen. Die USA teilten aber Ende November mit, dass die Konferenz nicht stattfinden werde. Als Grund wurden die politischen Unruhen in der Region und das iranische Atomprogramm genannt. Na, die Iraner sind eben nicht die einzigen Bösen da in der Gegend. Die Israelis verhalten sich auch so, als könnten sie durchaus als Evil Overlord durchgehen. Von daher haut rein. Der Iran und einige arabische Staaten vermuten aber, dass der tatsächliche Grund die Weigerung Israels war, an der Konferenz teilzunehmen. Ja nix, Hose runter. Dann gab es, apropos Hose runter, 5-Euro-Beglotzung. Weil angeblich ein 5-Euro-Schein verschwunden war, soll ein Polizist in München eine komplette Schulklasse zu Leibesvisitationen gezwungen haben. Also, Witz an der Geschichte war, irgendwie Polizist, der für die Schule zuständig ist, stellt sich da vor, den Schülern gegenüber. Und irgendwann in den Dunstkreis vermisst eine Schülerin 5-Euro-Schein. So, meldet sich, sagt das dem Polizisten. Und die Reaktion von dem Polizisten war nicht das, was man normalerweise kriegt, wenn man zu einer Polizei geht und sagt, hier, ich habe einen 5-Euro-Schein eben noch in meiner Tasche gehabt, jetzt ist er nicht mehr da. Nämlich die normale Reaktion ist, ja, und? Was erwarten Sie, dass wir jetzt tun? Sondern die Reaktion von dem Polizisten bestand darin, dass er bei sämtlichen Schülern und Schülerinnen, also erstmal hat er sich Verstärkung holen lassen, ne, weil ist logisch, der kann ja nicht bei beiden Geschlechtern in die Unterwäsche reinglotzen. Und dann hat er sich, haben die zu, ich glaube 4 waren's, einfach mal bei sämtlichen Schülerinnen und Schülern in die Unterwäsche reingeglotzt. Und sich da vermutlich dran aufgegeilt. Und irgendwie ist keinem aufgefallen, dass es vielleicht eine total dämliche Idee sein könnte. Ja, und auch den Lehrern ist irgendwie nicht aufgegangen, dass das vielleicht eine total dämliche Idee sein könnte. Die haben nämlich auch nichts dagegen gemacht. Ah, blieb doch rot. Das wollte ich doch nur sehen. Oberstaatsanwalt Thomas Steinhaus-Koch sagte der Süddeutschen Zeitung, dass gegen den Polizisten ein Verfahren wegen Nötigung laufe. Ja, und sollten dabei irgendwelche Fotos entstanden sein, ist mindestens mal der Verdacht naheliegend, dass er vielleicht auch Kinderpornografie besitzen könnte und seine sämtlichen Privatunterlagen haben, durchsucht zu werden und ihm erstmal weggenommen zu werden. Und in 5 bis 10 Jahren kann er sie vielleicht nur wiedersehen. Na, das geht ja mal gar nicht. In was für einem Überwachungsstaat glaubt er eigentlich, dass der ist? Bah. Na, vor allen Dingen, warum hat eigentlich keiner von den Cops auch nur einmal seine Fresse aufgetan und gesagt, halt, stopp. Ich habe das Gefühl, es könnte sein, dass hier gerade etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. So, dann Syrien ist am Samstag ganz spät abends wieder online gewesen. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, Internet- und Telefondienste seien wiederhergestellt, Techniker hätten die Probleme behoben, auch die oppositionelle syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sagte, seit dem frühen Abend sei in weiten Teilen des Landes der Zugang zum Internet möglich. Dagegen gibt es allerdings noch ein paar Probleme mit Telefon- und Mobilfunkverbindungen, bliblablub. Und für das Offline-Sein hatten sich Regierung und Opposition gegenseitig die Schuld zugeschoben. Oder anders ausgedrückt, wir kriegen wohl nie so ganz raus, was da passiert ist. Aber alles, was ich gesehen habe an von außen geguckten Netzwerk-Traffic-Analysen, sah heftig danach aus, dass da tatsächlich großzügig ein Stecker gezogen wurde. Oder auch mehrere. Also wenn es denn einen zentralen Stecker gäbe. So. Dann gibt es die Mobilpolizei, weil Sachsen-Anhalt, ne, wenn wir dann schon am Polizeigesetz rumfingern, dann aber auch richtig, soll die Polizei auch noch das Abschalten des Mobilfunks als Ermächtigungserlaubnis bekommen. Weil es mag Situationen geben, wo Mobilfunk gerade mal unpraktisch ist, aber dass die Polizei den Mobilfunk abschalten können soll und das am besten auch gleich noch komplett, halte ich dann doch für ein bisschen überzogen. Vor allem ist der größte Haken daran, wenn sämtliche Mobilfunknetze weg sind, gehen so Dinge wie Notrufe nicht mehr. Na, für Notruf braucht es mindestens ein Netz, wo ein Telefon rein kann. Und wenn die alle aus sind, weil die Polizei halt administrativ beschlossen hat, dass jetzt überhaupt kein Mobilfunk mehr stattzufinden hat, dann ist das tendenziell schlecht. Oha, sauber angeklebt. Ha, vereist. Ja, wobei Teufel meint, naja, es gibt auch positive Seiten, weil wenn sie den Mobilfunk ganz abschalten, dann fallen ja auch keine Daten mehr an, die sie abschnorcheln, rastern und unbegrenzt archivieren können. Boah, da ist immerhin was dran. So, dann Stuttgart 21 wird völlig überraschend nochmal teurer. Wobei ich jetzt ja, nicht die letzte Summe gesehen habe, aber viel. Nachdem ich allerdings auch nicht gehört habe, wer denn jetzt nun eigentlich bereit ist, mehr Geld auf den Tisch zu legen, könnte es dann auch zu dem kleinen Problem kommen, dass das Ding schlicht nicht mehr finanziert ist. Na, weil also die Summe, die finanziert war, für die es die Zahlungszusagen gab, die ist ja wohl überschritten. Aber hey. Und dann ist seit, lasst mich lügen, irgendwann am Sonntag, glaube ich, ist mir das erste Mal über den Weg gelaufen, Kreuznet nicht mehr im Netz. Und zwar nicht mehr im Netz im Sinne von, es gibt im DNS keine Adressauflösung mehr für die Adresse. Also nicht so, als wäre da irgendwie der Server unter Denial of Service und könnte halt nicht mehr röcheln, sondern es gibt keine Adresse mehr. Was ich jetzt so tendenziell überhaupt gar nicht schlecht finden kann, ich weiß auch nicht. So. Gab's am Montag. Dann Steinbröbel auf die Frage, ob das Kindergeld erhöht werden müsse, antwortete Steinbrück, schon 10 Euro Erhöhung würde dem Staat 1 Milliarde kosten und man weiß dann auch nicht, wo das Geld hingeht. 10 Euro seien außerdem auch nur 2 Schachteln Zigaretten, 2,5 Bier oder 2 Pinot Grigio, rechnete Steinbrück vor. So viel zu der Frage, ob das S in SPD noch irgendwas bedeutet. Nein, genauso wenig wie bei der CSU das S. Und dann gab es ein SV-Kontrurteil, weil das BVFG hat nämlich eine gesetzliche Grundlage für die Dauerüberwachung ehemaliger Sicherungsverwahrter gefordert. Zwar dürfen frühere Sexualstraftäter, die weiterhin als gefährlich gelten, von der Polizei überwacht werden, heißt es in einem in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss. Voraussetzung dafür sei aber ein aktuelles psychiatrisches Gutachten. Die Richter betonten, es liege nun an den Landesgesetzgebern, Regelungslücken zu schließen. Rechtsfreier Raum ist der Begriff. Geklagt hatte ein Mann, der nach 25 Jahren Haft und Sicherungsverwahrung in Freiheit kam, seit seiner Entlassung aber unter Dauerüberwachung der Polizei steht. Na, der darf, glaube ich, irgendwie alleine auf Klo gehen und schlafen darf er alleine. Ansonsten kleben die ihm immer wie ein Furunkel am Hintern. Und jede weibliche Person, die sich nähert, wird darüber informiert, warum sie furunkelartig ihm am Hintern kleben. Na, dass das so tendenziell mit einer Freiheit nur sehr begrenzt, nämlich gar nichts zu tun hat, kann vielleicht auch ohne das BVFG einem schon mal aufgefallen sein. Na, und jetzt gibt es halt ein BVFG-Urteil, da sollen die Gesetzgeber in den Ländern mal ihre Ärsche in Bewegung setzen. Da gab es einen Prügelspruch, nämlich der Rosenheimer Polizeichef, den ich ja letzte Woche erst im Podcast hatte mit, ja, wie war das, 11 Monate auf Bewährung. Der findet das immer noch nicht gut, hat jetzt Revision eingereicht. Allerdings heißt Revision in dem Fall jetzt dummerweise, nachdem nur er und nicht die Staatsanwaltschaft auch Revision eingeworfen hat, dass es sich nur für ihn verbessern kann. Das heißt, die Chance, dass der BGH ihm dann mal eben 12 Monate Bewährung und damit Entziehung seiner Beamtenlaufbahn zuspricht, ist nicht gegeben. Das heißt, das höchste der Gefühle, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dass ihm da jetzt ein Paket Kostennoten zugehen wird und er dann halt eine Runde Geld auf den Tisch legen darf. Der Herr uneinsichtige Prügelpolizist. So, und dann habe ich aber mal schwungvoll überzogen. Ist mir aber sowas von egal. Und komme in der Musikecke an, in der der 4. Titel aus dem Album Tidings Traditional Songs von Alison Crow zu hören ist. Der ist 4:04, also not found, lang. Und trägt den Namen What Child Is This? Greensleeves. Den habe ich gefunden bei Yamendo. Vor schon geraumer Zeit. Gefunden und völlig legal herniedergeladen. So, und gefolgt ist das Ganze dann noch vom Herrn Pispers, der sich am 27.11., und damit, wenn mich nicht ganz viel täuscht, in seiner letzten Sendung vor seiner Winterpause zum Thema Spinner ins Benehmen gesetzt hat, 2:47. Und der Mann scheint diejenigen zu mögen, die immer wieder Stellen von Pi raten. So, genau. Und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Noch ein zweites Mal hinter mir herlaufen und mir bei der Aufnahme zugucken. Immerhin ist es jetzt nicht ganz so eklig schlimm, doll kalt wie vorhin. Aber hey, man muss es ja nur positiv sehen. So, und wenn ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt, seid ihr herzlich eingeladen, das zum Beispiel zu tun, indem ihr einen Tweet at Comport adressiert, eine E-Mail an compiblog@gmail.com verschickt oder einen Kommentar im compiblog.de postet. Oder ihr könntet auch mehrere von den Dingen tun, um mich darauf hinzuweisen, dass ihr eine von den Dingen getan habt. Einen Tweet, um auf eine Mail hinzuweisen. Eine Mail, um auf einen Kommentar hinzuweisen. Und einen Tweet, um auf die Mail hinzuweisen. Oder so. So, und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit What Child Is This? Greensleeves unter dem Herrn Pispers. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
What child is this who laid to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch a keeping. This is Christ Shepherds God and whom angels sing. Haste, haste to bring him blood, the babe, the Son of Mary. Let loving hearts enthrone Him. Raise, raise the song on high. The virgin sings her lullaby. Joy, joy, for Christ is born. The babe, the son. Child is this? This is Christ our King, whom shepherds God and angels sing. Joy, joy.
WDR 2.
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Was war er denn nun, der Parteitag der Piraten am Wochenende? Das große Chaos? Die Schwarmintelligenz der Doofen? Oder der Aufbruch zu neuen gesellschaftlichen Diskussionen über das bedingungslose Grundeinkommen und den Abschied von der Wachstumsideologie? Tja, das kommt ganz darauf an, welche Zeitung Sie für Ihre Altpapiersammlung abonniert haben. Eines scheint immerhin klar. Unter denjenigen, die vom jetzigen Zustand profitieren, gibt es große Ängste vor jedem Versuch, die Dogmen unserer Wirtschafts- und Sozialpolitik in Frage zu stellen. Und ein echter Politprofi, der lässt sich und seine Welt auch nicht in Frage stellen. Er bürstet die Infragesteller elegant mit dem Vorwurf ab, sie hätten ja keine schlüssigen Antworten zu bieten. Nun ist es wirklich etwas enttäuschend, liebe Piraten, dass ihr es an diesem unglaublich langen Wochenende in Bochum nicht geschafft habt, schlüssige Antworten auf all die Fragen zu finden, denen unsere Politiker seit 40 Jahren so geschickt ausweichen. Stellen Sie sich mal vor, ein Pirat sagt zum Thema Rente Folgendes. Wir können die Altersarmut abwenden, wenn wir fleißig sind, etwas für die private Altersvorsorge tun und genug Kinder großziehen. Da wäre das Gelächter doch groß über den offensichtlich planlosen Spinner. Der planlose Spinner, der diesen Satz gesagt hat, ist aber meine als besonders tüchtig geltende Arbeitsministerin Ursula von der Leyen. Als meine Reservekanzlerin diesen Satz so gesagt hat, brach kein Gelächter aus. Keiner hat gerufen, genau, man muss den Millionen Menschen, die für unter 6 Euro die Stunde arbeiten, auch endlich mal erklären, dass sie fleißig sein müssen, von ihren 800 Euro netto gefälligst eine private Altersvorsorge aufzubauen haben, während sie gleichzeitig genug Kinder in die Welt setzen. Nur dann nämlich haben sie Anspruch auf die neue Lebensleistungsrente, mit der Ursula von der Leyen die Altersarmut schlüssig bekämpft. Was für ein Segen, dass wir von Intelligenzbestien wie Frau von der Leyen regiert werden und nicht von Spinnern wie den Piraten. Was haben die Berliner Glück, dass ihr Flughafen von seriösen Politikern geplant worden ist und nicht von diesen einäugigen Spinnern. Und was beim Kölner U-Bahn-Bau oder bei der Elbphilharmonie in Hamburg alles passiert wäre und wie die lecken Atomfässer in der Asse heute aussehen, wenn da nicht überall erfahrene Politiker mit schlüssigen Konzepten am Werk gewesen wären, das mag man sich ja gar nicht ausdenken. Merkt ihr was, Piraten? Der Wähler hat gar nichts gegen Spinner. Er möchte nur sicher sein, dass sie nicht nur dumm daherreden, sondern noch dämlicher handeln. Und mit dieser beruhigenden Erkenntnis setze ich jetzt Segel auf die Winterpause. Bis neulich, im Februar.